Wieder Notstand in Tschechien und der Slowakei. Angst vor Corona-Infektionen. Österreich verbietet Après-Ski. Neue Reisewarnung. Risikogebiete in jedem zweiten 20.000 Mitarbeiterland. Disney kündigt wegen der Corona-Krise rund 28.000 Mitarbeitern. Täter nutzen Corona-Krise 100 Milliarden Schaden durch Cyberkriminelle. Durchhalten in der Corona-Krise, Merkel appelliert an die Bevölkerung. Das sind News, die wir so auf Google lesen können, relativ aktuell. Wie konnte das passieren? Gerade eben war doch noch alles in Ordnung. Gerade eben lief unser Leben, wie wir es kannten. Das hat niemand kommen sehen und jetzt hat es uns kalt erwischt. Nichts ist mehr, wie es war, alles ist neu oder anders. So oder ähnlich hat jeder von uns Corona erlebt und wir stecken ja immer noch mittendrin. Gerade eben hast du dich noch täglich mit deinen Freunden treffen können. Ihr habt, was weiß ich, vielleicht zusammen gezockt, zusammen gelernt, Zeit verbracht, Partys gefeiert, wart gemeinsam in Schule oder Ausbildung unterwegs und dann Lockdown, Kontaktbeschränkung. Schluss. Du hattest große Pläne für eure Beziehung, ihr seid euch näher gekommen, habt euch kennen und vielleicht lieben gelernt und dann das, ihr dürft euch wochenlang nicht sehen. Du warst jeden Tag motiviert in der Ausbildung oder Arbeit. Du hattest Pläne, wie du vorankommst, wie vielleicht der nächste Schritt aussehen könnte auf der Karriereleiter. Und dann das Lockdown, Kurzarbeit. Vielleicht gibt es deine Arbeitsstelle bald nicht mehr. Corona war von heute auf morgen keine kleine Nachricht mehr in den Medien für uns, sondern Alltag. Jeder hat das gespürt, man konnte nicht dran vorbeigucken. Und auch hier im Ben hat uns das total durcheinander gebracht. Jugendabende, Jugendgottesdienste, Ostertientage, unmöglich. Von heute auf morgen nicht mehr möglich, dass wir uns treffen, dass wir zusammen Zeit verbringen, dass wir begeistert von Jesus sind, zumindest live. Und auch für mich persönlich hatte das letzte Jahr eine ordentliche Krise parat. Gerade war ich noch im Urlaub, habe mich voll in die Gemeindearbeit reingehängt, war mit euch hier im Ben unterwegs und Ziele fürs nächste Jahr und dann mein Hausarzt ruft mich an. Ich soll doch bitte nach Ende der Sprechzeit vorbeikommen. Die Ergebnisse der Untersuchung sind da. Ich gehe gespannt hin und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn der Arzt euch nach den Sprechzeiten sehen will, ist das in der Regel kein gutes Zeichen. Ich gehe davon aus, dass ich das exklusiv habe. Und dann kommt die Diagnose Krebs. Bumm. Das hat gesessen. Und jetzt? Wie geht's weiter? Was bringt die Zukunft? Habe ich überhaupt eine? So unterschiedlich die genannten Situationen auch waren, wir alle landen in der Krise. Zunächst einmal braucht man dann einen Moment, um das sacken zu lassen, um diesen ersten Schock zu verarbeiten. Wie gehe ich damit um? Wie geht's weiter? Und dann kommen die Fragen hoch. Wie konnte das passieren? Das darf nicht sein. Habe ich was falsch gemacht? Wer ist schuld? Ich war doch mit Gott unterwegs. Wir als Ben wollten doch andere von Jesus begeistern. Und dann geht plötzlich alles nicht mehr. Das darf doch gar nicht wahr sein. Und jetzt? Wo ist der Weg raus? Wo ist der Way out? Genau darum soll es in der neuen Ben-Serie gehen, um Krisen und wie wir sie mit Gott durchleben können. Und wir starten heute mit einem sehr spannenden Titel, nämlich mit Gott in die Krise. Wir folgen dabei der Geschichte von einem Mann in der Bibel, von dem du vielleicht schon mal gehört hast. Es geht um Josef, einen jungen Mann Im ersten Teil der Bibel, seine Geschichte steht im ersten Buch Mose in den Kapiteln 37 bis 50. Sein Vater war Jakob, oder wie er auch genannt wurde, Israel. Ja, Israel habt ihr schon mal gehört. Das ist der Typ, der diesem Land den Namen gab. Der Israel, also Jakob, der auch Israel genannt wurde. Und dieser Jakob hatte 11 Söhne und Josef war einer von ihnen. Jetzt weiß ich nicht, aus welcher Familiengröße ihr so kommt. Ich habe eine Schwester und ich weiß, das kann herausfordernd sein. Wenn du 11 Brüder hast, ich stelle mir das echt hart vor. Das war sicherlich chaotisch und da gab es bestimmt mal den einen oder anderen ordentlichen Beef. Und wie zu erwarten war, gab es auch in Jakobs Familie Streit und vor allen Dingen Ärger darum, wer denn jetzt das Lieblingskind des Vaters ist. Und Jakob hat sich auch nicht sonderlich viel Mühe gegeben, dieses Problem zu vermeiden. Ganz im Gegenteil, er hat seinen Lieblingssohn Josef mal so richtig verwöhnt und in den Mittelpunkt gestellt. Und zwar, wir lesen, er hat ihm ein wertvolles Geschenk gemacht, ein Gewand, ich würde sagen Anziehsachen, ich bin da nicht so bewandert mit. Und diese Anziehsache war so richtig protzig und teuer. Und das Highlight ist, wo ich denke, Junge, das kann jeder sehen. Also wenn du schon jemanden von deinen Kindern bevorzugst, dann mach's doch bitte ein bisschen subtiler. Nein, so richtig schön, jeder kann es sehen und die anderen kriegen nichts, die tragen Aldi. Ja? Und Josef? Dem ging's richtig gut. Bescheidenheit war nicht so ganz seine Stärke. In 1. Mose 37, 5 bis 8 lesen wir, eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Gabe. Was? Du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen? Schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nun noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Wir merken hier, Josef, der war richtig oben auf. Liebling vom Vater inklusive PS5 und iPhone 25. Und die Chancen, dass er das ganze Erbe später kriegt, obwohl er definitiv nicht der Älteste war, standen echt gut. Sein Leben war gut und die Zukunftsaussichten echt rosig. Und dann? Eines Tages waren Josefs Brüder beim Schafehüten. Ich sage bewusst Josefs Brüder, weil wer war nicht dabei? Wer musste nicht helfen? Natürlich der Josef, ja, der war schön daheim. Und da schickte ihn sein Vater, der Jakob, zu den Brüdern, um zu gucken, wie geht's den Tieren. Und dann folgt die Katastrophe und Krise in Josefs Leben. Wir lesen in 1. Mose 37, die Verse 20 bis 24, vom herzlichen Empfang seiner Brüder. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut. Werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. That escalated quickly, würde ich sagen. Das ging richtig flott in die Hose. Und das war echt überraschend für unseren Freund Josef. Der schwebte gerade eben so auf Wolke 7 durch die Gegend, kommt zu seinen Brüdern und dann bam, vom Lieblingssohn in den Brunnenschacht. From Hero to Zero, so rum war's. Und das Highlight ist, es kommt noch besser. Denn anstatt, dass die ihm jetzt nur eine Angst einjagen wollten, dass er mal endlich checkt, was er für ein Arroganter ist, und dass sie ihn nur mal ein bisschen schmoren lassen, ziehen sie das Ding richtig auf und verkaufen ihn schlussendlich als Sklaven nach Ägypten. Unser heutiger Teil endet mit Vers 36. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos. Er war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Das nenne ich mal eine Krise. Also von ganz oben, von Leben ist in Ordnung, tolle Aussichten und Freiheit verloren, Zukunft verloren, alles verloren, was du hattest. Alles weg. Josef erlebt sein ganz persönliches Corona, Abstandsregeln und Distanz inklusive. Wie konnte das passieren und was können wir heute von ihm lernen? Zuallererst, auch mit Gott landet man in Krisen und zweitens, die Schuldfrage bringt dich nicht weiter. Die heutige Predigt steht unter der Aussage, mit Gott in die Krise. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch, wenn er sich tatsächlich mal damit auseinandergesetzt hat, sich die Frage gestellt, haben die da einen Fehler gemacht beim Reinschreiben? Mit Gott kommt man doch nicht in Krisen. Das macht doch gar keinen Sinn. Was ist denn das für ein blöder Titel? Mit Gott kann man doch nicht in der Krise landen. Das sollte doch verhindert werden, oder? Aber was sehen wir bei Josef? Wenn wir etwas vorgreifen und weiterlesen in der Geschichte, dann wird deutlich, dass die Träume tatsächlich von Gott kamen und später sogar eintreffen. Also war Josef offensichtlich irgendwie mit Gott unterwegs und trotzdem ist er in der Krise gelandet. Wer war jetzt schuld an dem Dilemma? Ich möchte mal kurz von euch Handzeichen haben. Drei Optionen. Option A, Gott ist schuld. Option B, Josef ist schuld. Option C, ein anderer ist schuld. Verstanden? Option A, Gott ist schuld. Oh, ihr seid aber ultra fromm. Option B, Josef ist schuld. Ja, ein paar ehrliche. Und C, ein anderer ist schuld. Sehr gut, wir sind schön aufgeteilt, nur Gott hat keine Chance. Das wird jetzt schwierig, weil ich gehe darauf ein, dass Gott schuld wäre. Wer ist schuld? Ich meine, wer hat denn Josef diesen und noch einen weiteren Traum geschickt? Wer war das bitte? Offensichtlich Gott, lesen wir später sogar. Und Josef hat das im Endeffekt doch nur das getan, was wir alle tun sollen, oder? Wenn Gott dir was sagt, dann sollen wir das doch weitersagen, oder? Wenn wir genau lesen, dann fällt uns auf, da stand nicht und Gott sprach zu ihm und sagte, bitte teile diesen Traum deinen Brüdern mit. Da stand auch nicht, ach übrigens, damit meine ich das und das. Das heißt, Josef hat gar nicht gemacht, was Gott von ihm wollte. Also fällt Gott als Hauptschuldiger schon mal raus. Option B, Josef ist schuld. Da hatten wir ja schon ein paar, die ihn auch auf der Liste haben. Was ist jetzt mit Josef? Der war ja schon ziemlich arrogant. Und wenn ich ehrlich bin, sonderlich klug, eben seine Brüder besänftigen, auch nicht. Also eigentlich könnte man ja sagen, er hat Gott nicht gefragt, was soll er mit den Träumen machen? Er hat auch nicht Gott gefragt, wie soll er den Traum überhaupt verstehen? Er hat einfach sein eigenes Ding gemacht. Da ist er doch selber schuld, oder? Das musste ja so kommen. Ich weiß nicht, wenn ihr diesen Gedankengang habt, dann möchte ich hoffentlich nie was machen, was euch nervt. Weil wenn das für euch ein legitimer Grund ist, jemanden umbringen zu wollen, keine gute Idee. Ja? Ich würde schon sagen, ja, Josef hat sich nicht sonderlich schlau angestellt und er hat was falsch gemacht. Aber die Reaktion auf sein falsches Verhalten ist doch eindeutig übertrieben, oder? Also jemanden umbringen zu wollen, weil er dich nervt, das kannst du auf der Konsole ausleben, aber in der Realität solltest du das bitte bleiben lassen. Wer war es dann schuld? Option C, ein anderer. Wen haben wir noch in der Geschichte? Die Brüder. Ja klar, das ist die ausführende Gewalt. Vielleicht Jakob, der hätte ja das ganze Problem schon von Anfang an aus der Welt schaffen können, indem er einfach dafür gesorgt hätte, dass alle das Gleiche kriegen. Vielleicht auch eine unglückliche Aneinanderkettung von Zufällen. Ja, wird klar, dass irgendwas live, wie es so spült. Wenn wir uns die Geschichte ansehen, dann wird klar, dass irgendwie jeder seinen Teil beigetragen hat zu diesem Dilemma, aber auf keinen können wir allein mit dem Finger zeigen. Und was bringt es eigentlich Josef, sich diese Frage zu stellen? Er sitzt jetzt in seiner Krise, wird gerade in Ägypten als Sklave gehalten, also ich stelle mir das nicht gerade angenehm vor, hat sein Leben, seine Freiheit, seine Zukunft verloren. Und die Schuldfrage bringt ihn hier nicht weiter. Sie kann höchstens bitter gegen Gott, seine Brüder, seinen Vater, vielleicht sich selbst machen. Und keine dieser Optionen bringt ihm in der jetzigen Situation, in der Krise auch nur irgendwie weiter. Natürlich kann man sagen, mit etwas Abstand macht es durchaus Sinn, dass er sich fragt, was ist meine Verantwortung daran und lernt was für die Zukunft. Okay, ja, soweit gehe ich mit. Aber es bringt nichts, wenn er sich Vorwürfe macht und bei dieser Schuldfrage stehen bleibt. Und der Vorteil ist, das tut er auch nicht, aber das werdet ihr erst in den nächsten Wochen erfahren, wie er damit umgeht. Wir stellen uns jetzt die Frage, was haben wir von dem Text heute zu lernen? Was können wir lernen im Umgang mit Krisen? Zum einen, dass man auch mit Gott in Krisen landet, beim Josef gut zu sehen. Und zum anderen, dass die Schuldfrage dich nicht weiterbringt, außer, Klammer auf, wenn man später sagt, okay, was könnte ich besser machen? Das lasse ich stehen. Ich weiß, dass die zwei Antworten jetzt nicht gigantisch sind. Und da denkt jeder von euch, hätte ich selber drauf kommen können, seid ihr wahrscheinlich auch. Aber ich kann euch sagen, in der Krise machen diese zwei Antworten ein Riesen auf mich zugekommen. Als ich die Krebsdiagnose bekommen habe, sind ein Haufen Leute auf mich zugekommen und haben mich gefragt, wie es denn sein kann, dass jemand, der in Gottes Reich arbeitet, der sich voll einsetzt in der Gemeinde, der sogar Pastor ist, so eine Krankheit kriegen kann mit 30. Und soll ich euch was sagen? Wenn ich den Fragen gefolgt wäre, dann wäre ich wütend geworden, traurig, bitter oder vielleicht auch vollkommen verunsichert in Bezug auf Gott. Ich hätte denken können, dass es echt ungerecht ist. Warum kriege ich das? Ich habe mir doch echt Mühe gegeben, alles richtig zu machen, ein gutes Leben zu führen. Aber zum einen wäre das erstens vollkommen falsch gewesen, weil bei Gott geht es nie darum, dass wir uns irgendwas verdienen können, sollen oder müssen. Und zum anderen hätte mir das auch noch die letzte Kraft gekostet. Wenn man Krebs hat, hat man nicht so viel Energie. Und die Energie braucht dich für was anderes und nicht, um irgendwem Vorwürfe zu machen, irgendeine Schuldfrage zu klären, die sowieso zu nichts bringt. Mir hat also in meiner Situation geholfen, das, was wir auch in der Geschichte von Josef sehen konnten, dass ich nämlich wusste, dass man auch, wenn man mit Gott unterwegs ist, in Krisen landen kann und dass das nichts damit zu tun hat, ob Gott gut ist oder nicht, wie mein Leben läuft. Gottes Güte und dass er es gut mit mir meint, ist nicht messbar an den guten Dingen, die mir passieren. Das ist unabhängig davon. Und weil ich das wusste, ist auch mein Gottesbild da nicht ins Wanken geraten. Ich wusste, Gott ist trotzdem bei mir. Gott ist in der Krise und Gott trägt mich durch. Und was ist mit der zweiten Frage? Wer ist schuld? Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Ungesund gegessen, zu wenig Sport getrieben, vielleicht zu viel Stress gehabt? Ich meine, wenn man so eine Erkrankung kriegt, stellt man sich diese Fragen und man kann sagen, ja, vielleicht hat was dazu beigetragen, vielleicht auch nicht. Ich werde es nie erfahren. In meiner Krise war es wichtig, dass ich diese Fragen guten Gewissens wegtun konnte, weil ich wusste, das bringt mir überhaupt nichts, das bringt mich nicht weiter. Ich brauchte meine Kräfte nicht, um irgendwelchen dämlichen Fragen nachzugehen, sondern mich darauf zu konzentrieren, gegen den Krebs anzukämpfen. Das hat meine Energie komplett aufgeraucht. Die Schuldfrage hilft uns in der Krise nicht weiter. Und jetzt die Frage, wie sieht's bei dir aus? Wie ist es in der Corona-Krise? Ist dein Gottesbild vielleicht erschüttert worden? weil du dachtest, wenn du Christ bist, wenn du Christ wirst, dann läuft das Leben, wie du es dir vorstellst. Fragst du dich vielleicht jetzt, wo Gott ist, in den Situationen, wo es runtergeht und nicht rauf? Wenn dem so ist, dann ist das jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, dein Gottesbild zu hinterfragen und wegzudonnern und den Gott kennenzulernen, den uns die Bibel vorstellt. Die Bibel stellt uns nämlich nicht einen Gott vor, der auf Wolke 7 schwebt und ganz weit weg von uns ist und deswegen auch überhaupt nicht mitkriegt, wie schlecht es bei uns laufen kann, sondern die Bibel stellt uns einen Gott vor, der mittendrin ist. Er wurde selbst Mensch und hat sich den Krisen ausgesetzt, die uns Menschen passieren können, den Tod inklusive. Aber er hat das nicht gemacht, damit er auch mal weiß, wie blöd es laufen kann, sondern er hat das gemacht, weil er schlussendlich einen Ausweg auf die größte Krise, die wir Menschen durchleben, zu schaffen. Er hat einen Ausweg geschaffen und dieser Weg war ein Weg, uns von dem Virus Sünde zu befreien. Wir Menschen sind nämlich alle infiziert, nicht mit Corona glücklicherweise, aber mit dem Virus Sünde. Und das Problem ist, dieses Virus sorgt nicht nur schlussendlich dafür, dass wir krank werden, dass wir sterben müssen, dass wir beschissen miteinander umgehen oder dass wir nicht so leben, wie es gut für uns ist, sondern es sorgt schlussendlich auch dafür, dass wir mit Gott nichts zu tun haben können und am Ende auch nicht im Himmel landen. Dieses Virus ist viel schlimmer als tödlich. Es vernichtet uns. Und Jesus ist Mensch geworden, um dieses Virus ein für alle Mal zu besiegen, um einen Impfstoff für uns zu schaffen, der es uns ermöglicht, zu leben. Sein freiwilliges sich abschlachten lassen, hat einen Impfstoff geschaffen, der für alle zugänglich ist. Aber wie ist es mit dem Impfstoff? Den kriegst du nicht automatisch reingehauen. Da rennt nicht einer an dir vorbei und du hast es nicht mitgekriegt. Sondern du musst dich freiwillig impfen lassen. Und so ist es bei der Geschichte ganz genauso. Jesus impft dich in Anführungsstrichen, wenn du offen zugibst, dass du krank bist und dass du Medizin, also Hilfe, brauchst. Wenn ich zugebe, wenn ich einsehe, dass ich nicht gut bin und dass ich Jesus brauche, dann ist er sofort voll da und gibt mir diesen Impfstoff. Und dann kann ich auch sicher wissen, dass egal welche Krise in meinem Leben mal kommen mag, er bei mir ist und mit mir durchgeht, mich durchträgt. Wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, dann kannst du heute, hier und jetzt Ja zu Jesus sagen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann ist das vollkommen okay. Dann darfst du gerne einfach nach dem Gottesdienst, anders als alle anderen, hier drin sitzen bleiben. Und dann komme ich oder ein Mitarbeiter auf dich zu und wir können da gerne drüber sprechen. Du kannst deine Fragen loswerden und wir helfen dir, wenn es geht. Wenn du das aber schon gemacht hast und eventuell jetzt gemerkt hast, dass dein Gottesbild bröckelt, dass du sagst, irgendwie habe ich mir Gott anders vorgestellt, auch dann sind wir gern für dich da und sprechen mit dir über deine Fragen. Wenn du jetzt aber hier sitzt, hey, ich bin Christ, ich bin mit Jesus auf dem Weg und das, was der Daniel da gesagt hat, das bestärkt mich einfach nur, dann möchte ich dir raten, sag Gott einfach dafür Danke, dass er mit dir durch dick und dünn geht, egal in welche Lebenssituation. Und frag ihn, was du jetzt in deiner Situation tun kannst, um andere zu ermutigen. Ich glaube, es ist jetzt wichtiger als irgendwann sonst ist es auch wichtig, aber jetzt, gerade jetzt in dieser Krise, wo viele Leute immer denken, wann wird es denn mal wie vorher? Es wird ja, die Zahlen werden ja immer schlechter. Es ist umso wichtiger, dass wir Christen eine generelle Einstellung und eine generelle Perspektive ausstrahlen und haben, dass wir wissen, das hier ist nicht alles, das ist nicht das Ende, es geht weiter. Und genau das wollen wir auch mit diesem Jugendgottesdienst heute rüberbringen. Ja, wir müssen uns am Abstand halten, ja, wir müssen den Mundschutz tragen, ja, wir müssen die Hände desinfizieren und ja, wir können auch danach nicht Zeit miteinander verbringen, wie wir es gewohnt sind. Aber wir haben einen Gott, der stärker ist als Corona Und deswegen finden Jugendgottesdienste statt. Deswegen gibt es Jugendabende und deswegen gibt es auch das Ben die nächsten Wochen. Weil Jesus ist stärker und entweder glauben und leben wir das oder wir tun es nicht. Ich hoffe, es war jetzt für jeden von euch was dabei und ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es in den nächsten Wochen mit Josef weitergeht.